Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott, der uns den Tisch reich deckt, der es uns richtig gut lässt, weil er den Becher überfließen lässt, wo unsere Seele zur Ruhe kommen kann. Wie wunderbar ist doch das, oder? Hey, das ist wirklich genial. Eigentlich könnten wir schon wieder nach Hause gehen, oder? Wenn wir das erfassen, wie gut Gott mit uns ist. Wie gut er es mit uns meint, dann geht es uns einfach irgendwie gut. Anyway, das ist ja nicht das Thema heute. Wir sind in unserer Predigtserie immer noch im Epheserbrief. Und wir eigentlich bei der Waffenrüstung ganz genau. Das Ziel des Briefes ist ja, seine Leser bzw. seine Anwender geistlich stark zu machen, auszurüsten. Erst machte uns Paulus unser Fundament in Jesus klar, wer wir sind in ihm, was wir in ihm haben. Und jetzt eben kommen wir zur Waffenrüstung. Und da sagt er, genau, noch ein letztes Wort, werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn und lasst euch stärken von seiner Kraft. Epheser 6, 10. Wenn dies nach unserer Bekehrung abschließend sich erfüllt hätte, dann wäre der Aufruf ja eigentlich überflüssig. Aber Paulus ruft uns aus, stark zu werden, uns immer wieder stark zu machen zu lassen, zu stärken lassen. Und dazu hat uns Gott auch seine Waffenrüstung gegeben. Wir sollen durch diese Waffenrüstung erfolgreich sein in unserem geistlichen Kampf. Also ist ja ganz logisch, aber ich sogar zur Sicherheit sage ich es nochmal, es geht hier um einen geistlichen Kampf, also nicht einen Dschihad oder sowas. Es geht um unseren geistlichen Kampf, wo wir alle immer wieder drinstehen. Und Gott hat uns gestärkt durch seine Waffenrüstung, aber, und das ist das Allerwichtigste, er hat uns seinen Geist gegeben. Das heißt nämlich in Zachariah 4,6, es soll durch Heer oder Macht geschehen, nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Dieser Vers ist eine total wichtige Wahrheit. Das Reich Gottes wird nicht durch unsere menschliche Stärke, durch unsere Cleverness, durch unser weiß ich was, unsere Anstrengung vorangetrieben, sondern durch den wunderbaren Heiligen Geist in uns. Dieser Geist befähigt uns, siegreich zu leben und mit Gottes Waffenrüstung auch richtig umzugehen. Bis jetzt haben wir bereits den Gurt der Wahrheit, den Panzer der Gerechtigkeit, den Helm des Heils angeschaut miteinander und heute kommen wir zum Schild des Glaubens. Als erstes muss gesagt werden, Paulus hat diesen Brief an gläubige Christen geschrieben. Es geht also nicht um den errettenden Glauben, den wir vom Anfang unseres Christseins, sondern es geht um den Glauben, der wachsen soll, der in uns reifen soll, der uns stark machen soll durch unsere wachsende Beziehung mit Jesus. Und Paulus hat gesagt, wir sollen dieses Schild ergreifen. Mit anderen Worten heißt das auch, wir können ohne diesen Schild des Glaubens unser Christsein leben. Das gibt ein schwaches, durchschnittliches, laues Christsein. Ein Christsein, mit dem wir einfach zufrieden sind, in den Himmel zu kommen. Aber es geht um viel mehr in unserem Leben als Christ. Es geht darum, dass wir Jesus erleben, dass wir sein Reich sehen. Das Schild, von dem Paulus hier schreibt, war ein Langschild, der den ganzen Körper bedeckt. Er war mit Leder überzogen und vor dem Kampf tauchte man es in Wasser ein und so wurde es feucht, nass natürlich, und konnte die feurigen Pfeile abwehren. Auf dem Schild war jeweils ein Bild, zu welcher Legion der Soldat gehörte. Ich finde das noch ein cooles Bild. Ich denke, auf unserem Schild ist Jesus. Wir halten ihn immer uns vor Augen. Und Wikipedia schreibt auch etwas ganz Interessantes. Dort heißt es, ich lese vor, mit seinem hohen Gewicht stellte das Scutum eine erhebliche Belastung dar. Taktisch war es aber offensichtlich von einem ausreichend großen Wert, um diesen Nachteil zu rechtfertigen. vor den Körper gehalten, schützte es mit seiner Höhe fast den ganzen Körper. Durch die Wölbung konnte es trotz seiner Größe auch in enger Formation noch um den Körper geführt werden. Zudem war der Schildbuckel dazu geeignet, Feinde zu rammen. Bei feindlichem Beschuss konnten die Legionäre das Scutum auf dem Boden aufsetzen und sich dahinter vollständig verbergen. Besondere Bedeutung erlangte das Scutum in der Schildkrötenformation. Die Legionäre waren dabei so kompakt aufgestellt, dass die dichten Reihen der Schilde einen wirksamen Schutz gegen Beschuss für die gesamte Gruppe bildete. Vielleicht habt ihr ja schon so Bilder gesehen beim Obelix und Asterix und Obelix oder so. Wir haben es also mit einer wirkungsvollen Angriffswaffe zu tun und auch mit einer effektiven Verteidigungsinstrument. Und ich möchte beide diese Punkte aufgreifen. Zuerst schauen wir uns die Verteidigung etwas an. Es ist die Strategie des Feindes, uns zu belügen und uns ein falsches Bild von Gott und von uns selber zu projizieren. Es versucht uns mit Lügen aller Art lahmzulegen und uns an unserem Auftrag zu hindern. Er klagt uns dauernd an und macht uns ein schlechtes Gewissen oder spricht über andere schlecht oder weiß ich was. So versucht er uns abzuhalten von dem, was wir eigentlich sollten, unseren Auftrag in Angriff zu nehmen. Ich finde es noch interessant, in der Antike wurden Brandpfeile benutzt, um hinter die Stadtmauern zu schießen und dort ein Feuer zu entfachen. Die Soldaten wurden also abgelenkt von der Frontlinie, drehten sich um und mussten sich um das Löschen des Brandes hinter ihnen bemühen. Ich finde, das Bild redet auch zu uns, oder? In der Familie vielleicht, in der Gemeinde vielleicht, sind wir oftmals mit dem Brandlöschen beschäftigt, anstatt uns um den Feind zu kümmern. Das Böse schließt kontinuierlich irgendwelche feurige Pfeile ab. Das kann zum Beispiel auch Kritik, Angst oder Sorgen sein. Gott löscht diese Pfeile nicht einfach aus. Aber er hat uns bewaffnet. Wir sollen nicht kampflos aufgeben und davonrennen, sondern diese feurigen Pfeile abwehren mit dem Schild des Glaubens. Wie machen wir das? Das haben wir schon ein paar Mal thematisiert mit dem Wort Gottes. Wenn zum Beispiel so ein feuriger Pfeil der Sorge kommt, dann halten wir was entgegen? Wir sagen, Gott sorgt für mich. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Das heißt, weiß ich wie viel hundertmal in der Bibel, sorge dich nicht, denn ich sorge für dich. Wenn wir Angst bekommen, plötzlich vielleicht reichen unsere Finanzen nicht oder weiß ich was, dann halten wir uns vor Augen, dass Jesus gesagt hat, seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Lukas 12, 24. Oder auch den Vers aus Philipper 4, 19. Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Alles geben heißt keinen Mangel leiden, oder? Oder dann kommt ein Pfeil der Einsamkeit. Was hältst du dem entgegen? Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Hebräer 13, 5. Das ist das Wort Gottes. Das allein macht natürlich noch nichts aus. Das kannst du dir in der Küche aufschreiben oder was. Aber der Glaube daran, das in Anspruch nehmen, Herr, heute fühle ich mich ja ein bisschen einsam. Das geht mir manchmal ein bisschen so, wenn Jürgen wieder weg ist. Dann sage ich, Herr, danke, dass du mich nie allein lässt. Du bist hier. Näher als mein Kopfkissen in mir ist. So nah ist Jesus mir, oder? Und es gibt für tausend von diesen feurigen Pfeilen gibt es, für jede gibt es eine Verheißung. Eine Verheißung. Tausende von Verheißungen haben wir in der Bibel. Jede spricht etwas anderes an. Gottes Treue, Gottes Versorgung, Gottes Trost, Gottes Heilung, Gottes Großzügigkeit, Gottes Wunsch, dass es uns gut geht, geht und so weiter. Wichtig ist, dass wir das kennen und uns aneignen. Es ist nämlich genau das, was laut Römer 10,17 unserem Glauben Boden gibt. Dort heißt es, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Darum werden wir nicht müde, immer wieder zu betonen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes gut zu kennen. Wirklich das Wort Gottes sich anzueignen. Es ist so ein unbeschreiblicher Schatz. Und was unseren Glauben natürlich auch noch enorm stärkt, ist die tiefe, enge, vertraute Beziehung mit Gott. Im Daniel heißt es, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Daniel 11,32. Wie gut kennst du Gott? Ich meine nicht das Oberflächliche, ja klar kenne ich Jesus, ich habe mich bekehrt, bin getauft und weiß ich was. Ich meine diese Freundschaft, diese innige Beziehung, diese Liebesbeziehung mit ihm, diese Vertrautheit. Ich glaube, beim Glauben geht es eigentlich auch hauptsächlich nicht darum, an oder für etwas zu glauben, sondern es geht einer Person zu vertrauen, Gott zu glauben, dass er es ernst meint mit dem, was er sagt, dass er zu seinem Wort steht, nicht an seinen Fähigkeiten und Absichten zu zweifeln. Hat Gott sich in der Geschichte der Menschheit und in deinem und meinem Leben als treu erwiesen, ja oder nein? Ich würde meinen, ja. Sabine hat es schon gesagt. Die Verheißung von Weihnachten. Gott ist zu seinem Wort gestanden und er steht immer noch zu seinem Wort. Er ändert sich nicht. Dazu habe ich mal einen ganz super Spruch gelesen. Alles, was ich bisher gesehen habe, lehrt mich, für alles, was ich noch nicht sehe, Gott zu vertrauen. Ich glaube, das stimmt. Wenn wir so auf unser Leben zurückschauen und sehen, wie gut es Gott immer gemeint und gemacht hat, dann können wir ihm doch auch für die Zukunft vertrauen. Ich möchte noch kurz bei der Verteidigung das Bild von der Schildkrötenformation aufnehmen. Es hat mich nämlich wirklich begeistert. Wir werden ja auch nicht müde zu betonen, dass es so wichtig ist, dass jeder Christ in eine Lokalgemeinde geht. Ich finde, das Bild von dieser Schildkrötenformation ist ein gutes Bild für die Gemeinde. Als Solochrist kannst du dich nicht so schützen. Aber als Gemeinde schützen wir einander. Vielleicht hast du Glaubenskrise, vielleicht magst du nicht mehr, vielleicht bist du müde des Kampfes. Aber der Schild deines Nachbarns schützt dich trotzdem. Und sogar ein verletzter oder ein unbewaffneter Soldat wurde geschützt durch diese Formation. Ich finde das ein total cooles Bild für die Gemeinde. So schützen wir einander, so stehen wir füreinander ein, so beten wir füreinander. So stehen wir zusammen und halten gemeinsam dem Feind unser Schild entgegen. So gut haben wir einander und können wir miteinander diesen Weg gehen mit Jesus und uns stärken gegenseitig. Es ist ja eben so, dass es Gott leider nicht darum geht, dass wir möglichst problemlos durchs Leben kommen. Irgendwie verfolgt er da eine andere Strategie. Schickt uns immer mal wieder irgendwelche Probleme oder lässt sie zu zumindest. Wir sind oftmals herausgefordert mit dem Leben. Und da ist es ja gerade so gut, wenn wir zusammenstehen und einander tragen. Und ich glaube auch, dass dies einen Zweck hat, denn reife, gesunde Persönlichkeiten, Glaubensvorbilder, die geschehen nicht einfach so, weil wir so durchs Leben segeln, sondern die kommen, wenn wir an Herausforderungen reifen, wenn wir uns den Herausforderungen stellen, wenn wir bei Jesus dranbleiben, uns durchkämpfen, auch inmitten von Schwierigkeiten und vielleicht sogar Niederlagen sagen, Herr, und trotzdem bleibe ich bei dir. Wohin sollte ich sonst gehen? Du hast Worte des lebendigen Lebens. Oder so wie es Smith Wigglesworth, der Apostel des Glaubens, ausdrückte, der sagte nämlich, großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Große Zeugnisse sind das Produkt großer Versuchungen. Große Triumphe können nur aus großen Prüfungen kommen. Es geht eben nicht immer alles so easy, aber das Ziel ist, dass wir stark werden durch das. So viel zum Thema unser Schild als Verteidigungswaffe. Ich bin aber der Meinung, dass wir da nicht da stehen bleiben sollten. Das Schild ist auch eine Angriffswaffe. Und ich denke, wir alle sind irgendwie in Gefahr, so ein lahmes, zahmes Glaubensleben zu leben. So eben, dass wir einfach so gut durchkommen. Wir haben unsere festgefahrenen Denkstrukturen, unsere Prinzipien, unseren religiösen Mechanismus und leben unser Leben so als Christen so durchschnittlich. Ich denke, Gott möchte eigentlich, dass wir da ein bisschen zulegen, dass wir ein bisschen den Glaubensschild in die Hand nehmen und kämpfen. Er hat gesagt, Jesus, dass die Pforten der Hölle nicht seiner Gemeinde nicht widerstehen können. In Matthäus 18,18 heißt es, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das gilt auch für dich und mich. Du bist Daniela und die Pforte der Hölle soll dich nicht überwältigen, oder Barbara? Oder Lucia, die Pforte der Hölle sollen uns nicht überwältigen. Ich finde das so cool, wie es die Message sagt. Oder auch die Amplified. Oh nein, sorry, jetzt bin ich schnell. Und du bist Petrus oder eben wer auch immer. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Eine Gemeinde voller Kraft, sodass nicht mal die Pforten der Hölle sie aufhalten kann. Also ich denke, wir sind oftmals bemüht, dass wir nicht überwältigt werden, anstatt dass wir der Hölle zusetzen. Wir sind nämlich nicht berufen, nur gegen das Böse zu kämpfen, sondern das Böse zu überwinden. Wir sind zum Siegen berufen, nicht nur defensiv, sondern offensiv Land einzunehmen. Wir wollen doch nicht nur Hüter des Status quo sein, Hüter des Aquariums, oder? Wir wollen Menschenfischer sein. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sein Reich sichtbar wird. Und diesen Auftrag haben wir und dazu sollen wir auch unseren Glauben einsetzen. Paulus spricht hier nämlich vom Schild des Glaubens und im Thessalonicher 5,8 vom Brustpanzer des Glaubens. Und beides trägt man vorne. Es ist also kein Rückenpanzer im Fall, wenn wir davonrennen müssen, sondern vorne. Wir sind zum Siegen berufen. Und ich glaube, Glauben kann man auch irgendwie ein bisschen antrainieren. Wir können uns auch mal ein bisschen diese Muskeln herausfordern. Ja, wie zum Beispiel bei Winterpneus, jetzt kommt der Winter wieder. Wenn du dann denkst, oh nein, ich lasse mein Auto besser im Auto, in der Garage, dann weißt du nie, dass deine Winterpneus gut durch den Schnee fahren. So ist es mit dem Glauben. Wir sollen diesen Glauben auch einmal ein bisschen anwenden. Unsere Glaubensmuskeln herausfordern. Einer, der sich das offensichtlich wirklich verinnerlicht hat, ist der Smith Wigglesworth, den ich vorher schon zitiert habe. Er sagte, Gott hat uns durch Christus privilegiert, überdurchschnittlich zu leben. Diejenigen, die lieber gewöhnlich leben, können dies tun. Aber was mich betrifft, das werde ich nicht. In mir ist eine Kraft wirksam, die stärker ist als alles andere. Das Leben in mir ist tausendmal größer als von außen sichtbar. Und das stimmt. Das heißt nämlich auch, der in dir ist stärker als der in der Welt. Und wer ist denn in dir? Der Löwe von Juda. Der mächtige König. Ich denke, es tut uns gut, eine solche Selbstsicherheit oder Gott in mir Sicherheit zu entwickeln. Und zu wissen, wir sind nicht irgendwelche Loser. Gott lebt in uns. Er möchte, dass wir Überwinder sind. Ich denke, es ist mit dem Glauben ein bisschen ähnlich wie mit der Angst und dem Mut. Mut ist nämlich nicht unbedingt die Abwesenheit von Angst, sondern etwas trotz Angst zu tun oder anzupacken. Und mit dem Glauben könnte ich mir vorstellen, ist es auch ein bisschen ähnlich. Es ist nicht unbedingt die Abwesenheit von Zweifel, sondern etwas trotz Zweifel anzupacken und zu glauben und zu investieren darin. Wie wäre es, wenn wir alle in der kommenden Woche mal unsere Glaubensmuskeln ein bisschen herausfordern lassen würden? Vielleicht mal einen Nachbarn einladen zum Mittagessen, zum Kaffee. Vielleicht sonst mal irgendwie jemanden direkt ansprechen. Du, kennst du eigentlich Jesus? Also ich rede zu mir selber auch, es geht mich genauso an. Ich bin manchmal auch frustriert, also wirklich frustriert, denke ich, Herr, jetzt habe ich die beste Botschaft aller Zeiten und rede so wenig davon. Und ich möchte mich da echt auch herausfordern lassen. Ich fordere nicht nur euch heraus, ich fordere mich selber auch heraus. Gott hat uns diesen Schild des Glaubens gegeben. Für diesen müssen wir nicht arbeiten oder kämpfen oder irgendetwas. Den haben wir bekommen, aber wir müssen ihn ergreifen, ihn packen, ihn einsetzen. Das liegt an uns. Aber ich habe schon erwähnt, die Bibel gibt uns natürlich Aufschluss, was unser Glaube stärkt. Wisst ihr es noch? Ich habe gesagt, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Und Jesus ging sogar noch ein bisschen weiter. Er sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Matthäus 4,4. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sehr ist Gottes Wort wirklich unsere Nahrung? Nicht nur ein Kalenderblatt mal wieder lesen oder so abhökeln in der Duty-Liste, ich habe ja gelesen heute, sondern richtig sich nähren von dem Wort. Das Verinnerlichen, was Gott über sich und dich und die Welt sagt. Der zweite Schlüssel für einen starken Glauben ist natürlich die Vertrautheit mit Gott. Auch das habe ich schon gesagt. Was im Daniel heißt, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Oder Paulus hat es eingangs des Kapitels so geschrieben, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Wie lerne ich jemanden kennen oder werde ich mit jemandem verbunden? Das geht leider gar nicht ohne Zeitinvestition. Vertrautheit braucht Zeit, Gemeinschaft, miteinander reden. Heutzutage buhlt so vieles um unsere Aufmerksamkeit. Was hat unsere Zeit wirklich verdient? Was ist wirklich wert, dass wir dem Zeit schenken? Da müssen wir, also ich auch, immer wieder über die Bücher. Ich fasse ganz kurz zusammen. Wir haben gesehen, dass der Schild des Glaubens ergriffen werden will. Den haben wir nicht einfach seit unserer Bekehrung an. Dann haben wir gesehen, dass das eine gute Waffe ist, um uns verteidigen. Das Wort Gottes ist unsere Verteidigung. Der Glaube ans Wort Gottes macht uns stark. Und dann haben wir auch gesehen, dass es eine Angriffswaffe ist, dass wir uns nicht zurücklehnen sollen und hinter dem Schild verstecken und warten, bis der Kampf vorbei ist, sondern wir alle sind aufgefordert, Heilsarmee-Soldaten zu werden, weil wir sind wirklich in einer Heilsarmee. Wir kämpfen für Jesus, für sein Reich. Ich wünsche mir so, dass sein Reich hier zunimmt, dass es sichtbar wird, dass er ein lebendiger König ist, der bald kommt. Dann haben wir gesehen, was unseren Glauben nährt, eben das Wort Gottes, die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen, dann nimm das auch als Gemeinschaft mit ihm. Denke daran, wir nehmen das ganz bewusst, weil wir uns erinnern wollen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, welch großes Heil wir durch sein Leiden haben. Wir nehmen das Brot und den Saft und erinnern uns daran, dass er für uns einen totalen Sieg erworben hat. Einen vollkommenen Sieg. Durch seine Wunden sind wir geheilt, sind wir erlöst, befreit, hat er den Tod überwunden. Sein Sieg ist unser Sieg. Aber falls dir das alles nichts bedeutet oder du mit dem nichts anfangen kannst, dann lass das einfach sein, weil das bringt nichts. Es ist nur etwas, wenn wir es wirklich im Glauben einnehmen. Und wenn du es im Glauben einnimmst, dann nimm es als himmlische Vitamindosis ein. Weil das ist es. Das sind himmlische Vitamine, wenn wir uns das bewusst machen. Hey, Jesus hat total alles bezahlt. Es ist alles wieder gut. Wir sind im Sieg, in seinem Sieg leben wir. Er hat sein Blut vergossen, damit wir ewig bei ihm sein dürfen. Er hat seinen Leib schlagen lassen, hat unsere Krankheiten getragen, damit wir gesund sein dürfen. Was für ein Freudenfest ist eigentlich das Abendmahl. Das wollen wir auch so einnehmen, nicht als etwas Trauriges. Wir denken an Jesu Leiden. Tun wir auch. Aber wir freuen uns, was diese Leiden bewirkt haben. Wir feiern diesen Sieg. Und Jesus, dafür danke ich dir jetzt einfach wirklich von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr, dass du dich so erniedrigen lassen hast. Freiwillig meine Sünde auf dich genommen hast. Freiwillig meine Krankheit auf dich genommen hast. Freiwillig dich anspucken lassen hast. Dich geißeln lassen hast. Jesus, ich danke dir, dass du nachher gerufen hast, es ist vollbracht. Ich danke dir, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du in uns allen lebst, Herr. Und dass du uns zu mehr als Überwinder gemacht hast. Und wir in dir als mehr als Überwinder sein dürfen. Danke, dass der in uns lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Auch wenn alles dunkler und dunkler wird, dein Licht scheint immer heller. Herr, und ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, dass wir uns auftrainieren lassen, Herr, für unseren geistigen Kampf. Ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist uns in Situationen hineinführst, wo wir als Kämpfer uns bewähren können, weil du in uns lebst. Herr, wo wir Land einnehmen für dich, wo dein Reich sichtbar wird. Herr, ich danke dir, dass du ein treuer, wunderbarer Heiland bist. Einer, der heute noch lebt und der sein Reich heute noch baut. Überall auf der Welt bist du aktiv und auch da im Wallis schlafst du nicht. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus, für all das Wunderbare, was du tust. Und ich segne jetzt das Brot und ich segne den Wein und ich danke dir einfach, dass du uns das wirklich gibst wie himmlische Vitamine. Herr, ich danke dir, dass es heilig bewirkt. Ich danke dir, dass du einfach Sieg uns schenkst. Auch durch das, Herr, wenn wir es im Glauben einnehmen. Es wird uns stärken. Ich lobe und preise dich dafür. Amen.